Wir wollen heute ein Stückchen weitermachen aus dem Lukas-Evangelium. Ich finde es sehr gut, dass da vorne ein paar Tische hingestellt sind, dass diejenigen, die das gerne wollen, da ihre Bibel ablegen können, vielleicht auch etwas sich Notizen machen können, falls es nötig ist. Und ich habe mir heute vorgenommen, dass wir uns im Anschluss an das, was wir das letzte Mal betrachtet haben, das letzte Mal waren wir bei der Berufung des Levi, des Jüngers Jesu, den wir auch unter dem Namen Matthäus kennen. Da waren wir in Lukas Kapitel 5, ab Vers 27 bis Vers 32. Und ich möchte jetzt gerne die folgenden Verse besprechen, hatte mir erstmal vorgenommen, die Verse 33 bis Kapitel 6, Vers 11. Wir werden sehen, ob wir bis dahin kommen, sonst werden wir einfach zwischendurch abbrechen. Es sind eigentlich drei Teile, die uns in diesem Textabschnitt bevorstehen. Einerseits geht es um die Frage des Fastens, dann geht es um die Frage von, wie gehen wir mit Alten und Neuen um. Das betrifft auch ein bisschen, wie ist das Alte Testament zum Neuen Testament, wie verhält sich die Lehre der Rabbinen zu der Lehre Jesu. Das ist der Teil von Kapitel 5, Vers 36 bis zum Ende des Kapitels, Vers 39. Und im Kapitel 6 geht es um das Verhalten Jesu am Sabbat. Dieser Bereich wird noch einmal unterteilt, nämlich in die Verse 1 bis 5. Da geht es darum, dass die Jünger Jesu am Sabbat Ehren ausreißen und deshalb von den Pharisäern angeklagt werden. Und ein weiterer Verstoß gegen das Sabbatgebot finden wir direkt im Anschluss, nämlich ab Vers 6 bis Vers 11, wo Jesus am Sabbat einen kranken Menschen heilt. Also wir sehen drei Themen, vier einzelne Teile, die wir uns etwas näher anschauen. Erste Thema Fasten, zweite Thema Verhältnis von Alt und Neu, dritte Thema Verhalten am Sabbat. Einmal bezüglich des Erntens und Essens, einmal bezüglich des Heilens. Wir sehen hier auch, all diese Themen hat Lukas nicht zufällig zusammengeschrieben, sondern die stehen bewusst in dieser Reihenfolge, weil sie alle das Verhältnis Jesu zu den Pharisäern, oder wir könnten sagen, zu dem damals populären Judentum beschreiben. Also darum geht es in all diesen vier Abschnitten. Ich werde das zuerst einmal lesen und dann wollen wir uns Vers für Vers damit beschäftigen, was uns Jesus, beziehungsweise Jesus durch Lukas zu sagen hat. Ich lese ab Vers 33, Kapitel 5, ab Vers 33. Sie aber sprachen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes so oft und verrichten Gebete, ebenso auch die Pharisäer, die deinigen aber essen und trinken? Und sie sprachen zu ihnen, könnt ihr die Hochzeitskleider, und er sprach zu ihnen, könnt ihr die Hochzeitsgäste etwa fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Dann werden sie fasten in jenen Tagen. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen. Niemand setzt einen Lappen von einem neuen Kleid auf ein altes Kleid, denn sonst zerreißt er auch das neue. Und die Lappen von dem Neuen passen nicht zu dem Alten. Und niemand füllt einen neuen Wein in die alte Schläuche. Denn sonst wird er den neuen Wein, wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden, so bleiben beide miteinander erhalten. Und niemand, der Alten trinkt, will sogleich Neuen, denn er spricht, der Alte ist besser. Es geschah aber, dass am zweiten Sabbat nach dem ersten durch die Kornfelder ging und seine Jünger streiften Ehren ab, zerrieben sie mit den Händen und aßen sie. Da sagten etliche von den Pharisäern zu ihnen, warum tut ihr, was am Sabbat nicht zu tun erlaubt ist? Und Jesus antwortete ihnen und sprach, habt ihr nicht einmal gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren, wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote nahm und aß und auch seinen Gefährten davon gab, welche doch niemand essen darf als nur die Priester? Und er sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen ist Herr auch über den Sabbat. Und es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, als er in eine Synagoge ging und lehrte, und dort war ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten ihm auf, ob er am Sabbat heilen würde, um einen Grund zur Anklage gegen ihn zu haben. Er aber kannte ihre Gedanken und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, »Steh auf und stell dich in die Mitte.« Da stand er auf und stellte sich dorthin. Da sprach nun Jesus zu ihnen, »Ich will euch etwas fragen. Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Denn das Leben retten oder verderben?« Und indem er sie alle ringsum ansah, sprach er zu dem Menschen, »Strecke deine Hand aus.« Er aber tat das und seine Hand wurde wiederhergestellt. Und er war gesund, wie die, und sie war gesund wie die andere. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich miteinander, was sie Jesus nun antun könnten. Wir beginnen mit dem ersten Abschnitt, und zwar der Frage mit Braut und Bräutigam bzw. mit dem Fasten. Diejenigen, die hier sprechen, nämlich sie sprachen, das bezieht sich auf den Text, der direkt davor steht. Und da lesen wir in Vers 30, die Schriftgelehrten und Pharisäer murrten gegen die Jünger und sprachen dann etwas. Also hier scheint sich in relativ kurzer Frist danach dieses zweite Gespräch anzuschließen, wobei es um das Fasten geht. Die Pharisäer scheinen hier geschickt das Gesprächsthema gewechselt zu haben. Wir erinnern uns noch an den Text vorher. Da geht es ja darum, Jesus sagt, ich bin gekommen für die Kranken und nicht für die Gesunden. Und jetzt stehen die Pharisäer irgendwie so da, naja, wollen wir uns selbst so hervorheben, so groß von uns tun, dass wir sagen, wir sind gesund, wir brauchen Gott nicht, wir brauchen keine Vergebung. Das können sie irgendwie nicht, aber sie wollen sich auch nicht auf die Stufe mit den Sündern stellen oder hier mit dem Zöllner Levi. Und so versuchen sie, auf ein anderes Thema einzugehen. Und zwar das Thema des Fastens. Scheinbar ist ihnen bei der intensiven Beobachtung der Jünger Jesu aufgefallen, dass die im Gegensatz zu ihnen selbst nicht fasten. Übrigens in der Parallelstelle im Matthäusevangelium steht hierbei, dass diese Frage zusammen mit den Jüngern des Johannes gestellt wird. Also da sind es Pharisäer und Jünger des Johannes zusammen. Hier wird lediglich erwähnt, warum fasten die Jünger des Johannes und verrichten ihre Gebete ebenso auch die Pharisäer? Also das heißt, hier sind scheinbar diese beiden Personengruppen, die zusammen sich diese Frage gestellt haben. Und bei den Jüngern des Johannes verwundert es uns nicht sehr, denn Johannes ist ein Prophet des Alten Testaments. Jesus nennt ihn ja sogar den größten Propheten des Alten Testaments. Aber er ist das Bindeglied zu Jesus. Er gehört noch nicht zum neuen Bund. Und deshalb richtet er sich auch nach den Geboten und Gebräuchen des Alten Testaments. Darüber hinaus lesen wir ja schon ab Geburt an, hat er ein etwas asketisches Leben geführt. Wir wissen, er war größtenteils seines Lebens in der Wüste. Er hatte nur einen härenen Mantel an, aß nur Heuschrecken und wilden Honig. Also nicht unbedingt das, was man so unter einem normalen oder gar luxuriösen Leben verstehen würde, sondern sehr asketisch. Und dazu passt sicherlich auch, dass er da regelmäßig gefastet hat. Für die Pharisäer war das Fasten sehr wichtig. Wir lesen das in Lukas 18, Vers 9 bis 14, dass die Pharisäer zur Zeit Jesu zweimal in der Woche fest gefastet haben. Das war normalerweise der Montag und der Donnerstag. Es ging darum, weder zu essen noch zu trinken, wobei bei dem Trinken waren sich nicht alle Pharisäer einig. Es gab einige Rabbinen, die erlaubten, dass man während des Tages trinken durfte. Und in der Hitze, die Israel manchmal herrschen kann, insbesondere im Sommer, ist das durchaus verständlich. Aber es gab auch andere Rabbinen, das waren die Hardliner, die wollten, dass man auch auf Trinken verzichtet. Übrigens diese Fastenpraktiken, die damals weit verbreitet waren, wurden dann ein paar Jahrhunderte später Vorbild für den Fastenmonat Ramadan bei den Muslimen. Also das ist ein ganz ähnlicher Gedanke. Und auch bei den Muslimen ist das Fasten nicht 24 Stunden, sondern auch nur von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, wie bei den Rabbinen zur Zeit Jesu. Also hier merken wir, diese Gebräuche wurden dort in dem islamischen Bereich mit aufgenommen. Die Pharisäer führten auch neben den in der Bibel festgeschriebenen Fastentage neue Fastentage ein. In der Bibel finden wir lediglich den großen Versöhnungstag, an dem es verboten war zu essen und zu trinken. Andere Tage waren dabei nicht fest vorgeschrieben, sehr wohl bei den Rabbinen. Sie hatten sogar versucht, in der Öffentlichkeit auf ihre Frömmigkeit hinzuweisen, indem sie ihr Gesicht an diesen Tagen weiß tünchten. Also wir erinnern uns vielleicht auch, dass Jesus hier in der Bergpredigt im Matthäus-Evangelium darauf hinweist, dass die Pharisäer dort an den Ecken stehen mit langen Gesichtern, dass alle sehen, dass sie jetzt fasten. Also sie wollen schon ein Stück der Ehre dessen, was sie für Gott opfern, von den Menschen haben, die sie sehen und sie bewundern und sagen, ha, wie fromm bist du und ich könnte das ja nicht tun und du machst das ja so toll und deshalb machen sie das so in der Öffentlichkeit. Also sie machen ihr Gesicht weiß, wir wissen nicht ganz genau warum, womit, möglicherweise war das mit Asche gefärbt. Das erinnert uns daran, dass ja im Alten Testament viele Leute gefastet haben, nicht aus religiösen Gründen, die Gott befohlen hat, sondern beispielsweise aus Trauer oder aus Buße. Wir haben verschiedene Stellen im Alten Testament, wo dieses Fasten aus Trauer, zum Beispiel in Esther, Esther 4, Vers 3, Esther trauert und da finden wir dieses Fasten damit verbunden oder wir finden auch das Fasten aus Buße, zum Beispiel im 1. Könige 21, Vers 27, an verschiedenen Stellen Fasten im Zusammenhang mit Buße tun oder Fasten im Zusammenhang mit Trauer tun und gerade diese Trauer drückte sich ja auch aus mit Sack und Asche gehen. Und wahrscheinlich haben die Pharisäer diese Vorstellung, in Sack und Asche zu sein, sich vor Gott zu demütigen, übernommen, indem sie ihre festen Fastentage eingerichtet haben und sich gleichzeitig kenntlich gemacht haben, indem sie sich wahrscheinlich Asche ins Gesicht geschmiert haben, sodass man sie gleich grau oder weiß sehen konnte. Und jeder wusste, das ist ein Frommer, das ist einer, der fastet jetzt gerade, das ist ein Vorbild, vor dem muss man sich verneigen, dem muss man halt verehren dabei. Die Pharisäer damals, wir haben einige Schriften, die auch im Talmud überliefert sind, die haben ihr Fasten auch so verstanden, dass sie durch das Fasten ihr eigenes Fleisch Gott zum Opfer darbringen. Also sozusagen durch ihren Verzicht Gott ein Opfer bringen, weil sie wohlanständig vor Gott macht, was ihn eine paar Pluspunkte im Gericht vor Gott bringt. Das war also auch eine Art Werkgerechtigkeit, die damit zusammenhängt. Regelmäßiges Fasten sollte sogar dazu dienen, so die Reformbewegung der Pharisäer ab dem 2. Jahrhundert vor Christus, dass das ganze Volk gereinigt wird und von Gott geschützt wird. Hier war die Vorstellung der Pharisäer, wenn alle das Fasten einhalten würden, dann könnten sie auch die Römer besiegen und aus dem Land werfen. Also hier, das Fasten hat für sie auch nicht nur eine religiöse Bedeutung Gott gegenüber, sondern auch eine, wo sie sagen, wenn wir das einhalten, dann wird sich Gott ganz auf unsere Seite stellen und dann werden wir als Einheit, als starkes Volk vor allen Heiden dastehen können und das Joch der Römer abstreifen können. Die Fastenpraxis, die wir dort haben, stützt sich in ihrem Grundprinzip aufs Alte Testament, geht aber weit darüber hinaus. Wenn wir das Leben Jesu bezüglich des Fastens ansehen, dann fällt uns allerdings auf, ja, was hat Jesus bezüglich des Fastens getan oder gesagt? Also hier wird ja so radikal gesagt, deine Jünger fasten nicht. Nicht also die Jünger des Johannes tun das, auch die Pharisäer, beziehungsweise die Jünger der Pharisäer tun das, deine tun das nicht. Das ist jetzt die Behauptung, die aufgestellt wird. Wie steht das da so? Was wir in der Bibel lesen. Fällt euch da was ein? Ganz genau. In der Wüste haben wir das. Beispielsweise, also das ist in Matthäus 4, Vers 2, nämlich vor seiner Versuchung. Da ist er 40 Tage in der Wüste und da steht, er hatte gefastet. 40 Tage lang in der Wüste als Vorbereitung für die Versuchung. Also hier merken wir, Jesus hat durchaus Fasten gekannt und auch Fasten selbst praktiziert. Fällt euch etwas anderes ein, was Jesus noch zu Fasten zu sagen hat? Aha. Ja, okay, eben die Frau am Brunnen, die dann kommt, ein anderes Wasser dann hinterher, also das Wasser, was, wo sie nicht mehr durstig wird und so. Ja, man könnte das übertragen, darauf beziehen. Er sagt ja auch von sich, ich bin das Brot des Lebens und so, was darauf zu schließen ist. Ja, gibt es noch? Ah. Okay, ein anderes Brot, ja. Okay, ja. Genau, es geht darum um Dämonenaustreibung und sie sind ganz erfolgreich, aber bei bestimmten Dämonen, da wirkt das nicht. Und dann sagt Jesus, diese Art, was das auch immer nun heißt, aber diese Art fährt nun nur aus durch Fasten und Beten. Also hier wird wie im Alten Testament Fasten und Beten auch zusammengenommen. Das Fasten gilt nicht nur, um schlanker zu werden oder aus Gesundheitsfasten, sondern hier ist es um religiöses Fasten. Fasten, um sich tiefer Gott widmen zu können, um durch nichts abgelenkt zu werden, um alle Zeit da hinein zu investieren. Damit hängt das zusammen. Also hier eine Empfehlung Jesu für die Jünger und damit auch für die spätere Gemeinde in bestimmten Situationen, in denen man sich ganz Gott hingeben will, Gottes Willen sucht, Gottes Handeln erbittet, dass man da fastet und betet. Finden wir das denn später einmal, dass die Jünger oder die Gemeinde das tun? Jetzt waren verschiedene Meldungen, ja? Ja. Okay, da beten sie erst, damit sie wissen, wer die richtigen Leute sind. Paul, du hast auch noch was gesagt. Ja, Rita. Ganz genau, Apostelgeschichte 13, ganz am Anfang, da steht nämlich, dass sie auch beteten, fasteten, damit Gott ihnen zeigte, wen sie aussenden sollte. Und dann spricht der Heilige Geist durch die, die da zusammengekommen, sondert mir aus Barnabas und Paulus. Zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe, und dann beginnt die erste Missionsreise. Auch da merken wir, für eine wichtige Entscheidung innerhalb der Gemeinde wird gefastet und gebetet. Hier merken wir also, die Auseinandersetzung mit den Pharisäern und den Jüngern des Johannes gehen nicht darum, dass Fasten generell falsch sei. Also wer jetzt das gelesen hat oder jetzt mitgelesen hat und sich schon gefreut hat, ach, jetzt sind wir wenigstens davon frei, wir brauchen nicht fasten. Dann geht das ganz so einfach nicht. Es gibt zwar keine festen Regeln, wie diese Tage, die festgelegt sind, aber Fasten gibt es bei Jesus selbst, er empfiehlt es seinen Jüngern und die erste Gemeinde praktiziert das auch. Geistliches Fasten zu bestimmten Anlässen, um dort sich ganz Gott hinzugeben, um Antwort von Gott zu bekommen oder um Gottes Wirken zu bitten, dass man dann eben dabei auch fastet. Hier bei den Pharisäern, das eigentliche Problem, was dort auftaucht, ist nicht so sehr das Fasten, sondern das ist ja, dass sie nur auf Äußerlichkeit, nur den äußeren Anschein erwecken wollen der Frömmigkeit. Matthäus 6, Vers 16 bis 18, direkt vor der Einleitung des Vaterunsers steht das ja, wie man beten und wie man nicht beten soll. Eben nicht an den Häuserecken laut zu beten, damit es alle sehen. Und das ist genau dasselbe, nicht an den Häuserecken stehen und zu fasten, damit man sieht, wie ausgezehrt ihr seid und welche vorbildlichen Christen ihr seid. So nicht, sondern sagt er, das macht für euch im stillen Kämmerlein Gott sieht es, der sieht ins Verborgene. Das gilt für Beten und das gilt auch für Fasten. Und das ist das, wogegen Jesus sich hier wendet. Nicht nur ein frommer Einschein, denn das heuchlerische Fasten, das wird auch schon im Alten Testament kritisiert. So beispielsweise in Jesaja 58, Verse 3 bis 6. Da greift Jesaja gerade diese Praxis auf und sagt, das bringt alles gar nichts. Wenn ihr nicht eure Herzen bekehrt innerlich, dann ist dieses Äußerliche vollkommen überflüssig, bringt nichts. Vielleicht vor anderen Menschen, aber nicht vor Gott. Es ist kein Zeichen innerer Veränderung, was dort wirklich sichtbar ist. Interessant vielleicht auch, dass diese Spitze, die hier losgelassen wird, die Frage, die dort gestellt wird, ist ja nicht an die Jünger, sondern die Frage ist ja an Jesus. Und Jesus antwortet ja auch darauf. Das heißt, hier merken wir, die Pharisäer gehen davon aus, dass die Jünger Jesu, die damals schon dabei sind, das sind ja nicht alle, denn die Wahl der 12 Apostel, also aus der Schar derjenigen, die ihm schon nachfolgen, finden wir erst in Kapitel 6, Vers 12 und folgende. Also hier gibt es eine Zahl von Anhängern Jesu, die ihm zuhören, die ihm nachfolgen wollen, aber noch nicht diese 12 Apostel. Und für die ist Jesus verantwortlich. Denn es galt damals im rabbinischen Judentum, dass der Rabbiner, der Lehrer, war verantwortlich für das, was die Schüler getan haben. Und wenn die was falsch getan haben, musste der dafür gerade stehen. Weil der hätte sie ja korrigieren müssen. Der hätte ja darauf hinweisen müssen. Und so auch hier richtet sich das scheinbare Vergehen der Jünger, die Frage richtet sich an Jesus dabei. Und dann kommen wir auf Vers 34, und er sprach zu ihnen, können die Hochzeitsgäste etwa fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Hier müssen wir wissen, dass es damals im Judentum feste Regeln dafür gab, wann man denn in keinem Fall fasten durfte. Es gibt einen rabbinischen Traktat, der im Talmud steht, mit dem Namen Megillat Ta'anit. Und da ist eine ganze Liste von Tagen, in denen man keinesfalls fasten durfte, damit die Freude des Festes und die Erinnerung an das geschichtliche Wirken Gottes nicht geschmälert wird. Dazu gehörten dann Tage wie beispielsweise das Passa oder so. Da durfte man nicht fasten, denn hier sollte man sich freuen und fröhlich sein, weil Gott es ja befohlen hat, Wir lesen das an manchen Stellen des Alten Testaments ja auch, wo dann gesagt wird, jetzt mästet ein Ochsen und dann soll der geschlachtet werden, soll gegessen werden, der soll der richtig freuen. Ich meine, solche Verse sind ja manchmal für uns auch wichtig, wenn wir mit Ungläubigen im Gespräch sind, die immer irgendwie den Eindruck haben, Christen dürfen sich nicht freuen. Nicht? Christen dürfen nie feiern, dürfen keinen Spaß haben. Im Alten Testament finden wir gerade den Gegenteil dazu. Da wird gesagt, jetzt arbeite nicht nur, sondern jetzt freu dich mal richtig. Und so gab es auch abgeleitet aus diesen Aussagen des Alten Testaments in diesem talmudischen Traktat eine Liste von Tagen, in denen man keinesfalls fasten durfte. Also wenn einer fromm sein wollte und fasten wollte, war das schlimmer als derjenige, der sich den Bauch vollgeschlagen hat und Wein und Wasser getrunken hat. Also da sehen wir auch das ausgeglichene, ein vollkommen asketisches Christentum, wie es manche Mönche im Mittelalter getragen haben, ist nicht das, was Jesus lehrt, auch nicht das, was Gott im Alten Testament geoffenbart hat. Fasten ist für Zeiten der Trauer da. Hier sind die Jünger in der Gegenwart Gottes. Jesus ist da, deshalb wird ja von dem Bräutigam gesprochen. Ach ja, übrigens mit dem talmudischen Traktat, da wird beispielsweise darauf hingewiesen, dass man auch bei einer Hochzeit nicht fasten darf. Selbst wenn jemand stirbt, darf man dann nicht fasten, sondern während der 7 Tage, die normalerweise zur Zeit des Alten Testaments Hochzeit gefeiert worden ist, und Jesus machte dieses Beispiel der Hochzeit des Bräutigams, durfte man nicht fasten. Normalerweise war das so, dass man am Anfang eben diesen Brautzug gehabt hat von dem Haus des Mannes, von dem Haus der Frau mit einem Brautzug zu dem Haus des Mannes und dann war da ein Haus der offenen Tür. Wir lesen das ja auch bei der Hochzeit zu Kana, dann wurde da aufgetischt und das einen Tag nach dem anderen hat gefeiert und hier war es verboten zu weinen und zu fasten während dieser Zeit. Weil man wollte die Freude nicht schmälern. Es war sogar so, dass normalerweise aus dem ganzen Dorf waren alle bemüht, diesem Brautpaar jeden Wunsch zu erfüllen, den sie gehabt haben. Zu manchen Zeiten, lesen wir, war es sogar üblich gewesen, dass das junge Brautpaar eine Krone aufgesetzt bekam. So eine Art, jetzt sind die Könige in unserem Dorf. Und da merken wir natürlich, da passt es nicht dazu, wenn dann einer sich da verhärmt neben sitzt und jetzt alle nur böse anschaut, die sich da die saftigen Steaks reinschieben oder den Kuchen essen oder so. Das geht nicht. Dann werden die auch traurig, das Brautpaar, das darf man nicht machen, da darf man nicht fasten. Und vor diesem Hintergrund, der die Pharisäer auch bekannt war, benutzt Jesus dieses Beispiel. Sonst könnten wir ja sagen, ja Hochzeit, was ist denn das schon? Da feiert jemand privat für sich. Nein, Hochzeit war eine Sache, wo das ganze Dorf dran teilnahm. Und hier wird gesagt, wenn der Bräutigam da ist, solange er Bräutigam ist, diese 7 Tage, nachher ist er ja Mann, dann ist er nicht mehr Bräutigam, dann ist er Mann. Aber solange er Bräutigam da ist während der Hochzeit, dann darf man nicht traurig sein. Und hier benutzt Jesus das Bild des Bräutigams für sich. Allerdings noch in einer etwas anderen Weise, als wir das später lesen. Zum Beispiel im Epheserbrief, Kapitel 6, da finden wir auch Jesus als Bräutigam, auch andere Stellen im Neuen Testament, wo Jesus als Bräutigam vorgestellt wird, Epheser 5, oder 2. Korinther 11, Vers 2, wo Jesus sich als Bräutigam vorstellt. Da ist es Jesus der Bräutigam, die Gemeinde die Braut. Hier ist das ja nicht so. Hier ist Jesus der Bräutigam und die Gemeinde, oder sagen wir der Vorläufer der Gemeinde, nämlich die Jünger, die Jesus nachfolgen, sind die Gäste. Dieses Bild haben wir an anderen Stellen auch. Denken wir an die Gleichnisse Jesu, wo es um das große Hochzeitsfest geht. Nicht? Da lädt der Herr Hausherr ein und dann sind diejenigen, die Christen werden, sind die Gäste von der Straße. Also ein etwas anderes Bild. Es ist nicht diese Vereinigung zu einem Fleisch, wie das in dem Epheserbrief ist, sondern hier ist es mehr, sie nehmen teil an der Freude des Bräutigams, solange er da ist, und feiern mit ihm. Was uns hier deutlich, glaube ich, vor Augen geführt wird, ist, dass der Glaube, der christliche Glaube, die Beziehung zu Jesus Christus in erster Linie eine Sache ist der Freude, nicht der Unterdrückung, so wie das ja manches Mal auch in der deutschen Tradition des Pietismus so gewesen war. Nicht? Also, oder ganz extrem zur Zeit von Calvin in seiner Reformation in Genf, der hatte da Diakone in die Straßen geschickt, die genau beobachten sollten, dass man es da nicht zu toll trieb mit der Freude. So sollten sie durch die Fensterläden schauen, ob dort eventuell ein verheiratetes Paar bei geschlossenen Fensterläden zusammen tanzen würde, zusammen in der Wohnung. Das war streng verboten und die haben dann Gemeindezug bekommen. Also, und das hat sich später im Pietismus fortgesetzt, dass da manchmal so den Eindruck war, strenge Kleidung, ernstes Gesicht im Gottesdienst, ja kein Lachen, streng verboten dabei. Manches Mal finden wir das da und dort heute noch in besonders strengen Gemeinschaften, manchen sehr streng Spätaussiedlergemeinden. Ich erinnere mich, von vor einigen Jahren kam eine Schülerin hier zu uns und bei ihr war das tatsächlich in der Gemeinde so, Lachen ist ungeistlich. Lachen war ungeistlich und sie musste hier erst einmal Lachen lernen. Ich meine, im Mittelalter gab es sogar einen langen Streit darüber, ob Jesus je gelacht hätte. Ich weiß nicht, das greift Umberto Eco in seinem Roman Im Namen der Rose auf, diesen Streit, und den gab es tatsächlich. So, ob Jesus gelacht hätte, ich weiß nicht, wie steht ihr dazu? Meint ihr, dass Jesus mal gelacht hat? In seinem Leben? Nicht? Zu ernst war das? Ja, seid ihr alle der Meinung? Ich meine, wir können ja abstimmen. Also mir ist jetzt kein Bibelvers, bekannt, wo das deutlich drin gesagt wird, aber ich habe den Eindruck, da, wo Jesus mitgefeiert hat, sich mitgefreut hat mit seinen Jüngern, da gab es auch Zeiten, in denen er sich gefreut hat, in denen er gelacht hat. Es gab natürlich genauso welche, in denen er auch geweint hat, in denen er traurig war über die Menschen von Jerusalem, wo er in der Not gewesen war, im Garten Gethsemane und dann eben ja Blut ausschwitzte, da lesen wir das. Also das ist sicherlich ernst, aber Lachen ist nicht generell falsch. Auch im Alten Testament finden wir Lachen kann positiv sein, wenn es jetzt nicht das Lachen ist, was sich über den anderen lustig macht, sozusagen Schadenfreude oder sowas, das nicht. Aber Lachen generell ist da etwas Positives, und wenn wir gerade lesen, dass das Lukas-Evangelium sehr viel, sehr oft betont, freut euch, oder den Philipperbrief, nicht? Das ist eine, da ist auch wieder dieses abermals sage ich, freut euch. Da merken wir, Freude ist ein ganz wichtiges Kennzeichen christlichen Glaubens. Nicht ein falscher Ernst. Ernst, ja, ihr seht das vielleicht auch an alten Passbildern, nicht? Das war ja früher so üblich, wenn man, so seht man eure Großmütter und Großväter, selbst bei der Hochzeit, ganz ernst, mit runtergezogenen Brauen schauten sie in die Linsen hinein. Das gehörte irgendwie dazu, das andere galt als zu oberflächlich. Heute findest du ja fast kein Foto, wo die Leute nicht grienen bis über beide Ohren, selbst wenn es ihnen ganz schlecht geht. Nicht? Da fragt man sich manchmal auch, ob es nur immer zu lachen gibt. Das ist dann das andere Extrem. Da will man so vorspielen, dass man immer nur glücklich sei. Merkt ihr vielleicht auch bei manchen Fotosessions in der Familie. Nicht? Sobald die Fotos, erstmal streitet man sich und dann sollen die Fotos gemacht werden, dann grinsen alle dabei. So soll das natürlich nicht sein, sondern bei Jesus ist das eine echte Freude. Das ist die Freude, die wir lesen, wo Paulus in Philippi im Gefängnis ist und sie mitten in der Nacht anfängt, Loblieder Gott gegenüber zu singen. Das ist eine solche Freude, wie ich mich erinnere, bei uns in dem Hauskreis war, gab es eine Krankenschwester, und die hatte dann mal erzählt, dass sie regelmäßig, hatten sie so raum den Job bekommen, da die Toilettenschüsseln auszuwaschen. Und das ist nun, ich habe auch eine Zeit lang so ein bisschen im Krankenhaus gearbeitet, ist nicht unbedingt so angenehm, der Job. Du machst das leer, das stinkt und so, und da gibt es schönere Arbeiten, nicht? Und dann hat sie das auch nicht so gerne gemacht, und dann hat sie aber gesagt, dann wollte sie bewusst anfangen zu sagen, Gott, danke, dass ich auch diese Arbeit machen kann. Und dann fing sie bewusst erstmal willentlich an, während sie da in der Küche ist, also in der Waschküche, wo das sauber gemacht wird, an zu singen. Und dann kamen erstmal die anderen Krankenschwestern vorbei und haben gedacht, bei der ist irgendwas nicht in Ordnung. Also die ist irgendwie ein bisschen verrückt geworden, nicht? Und mit der Zeit hat sie gesagt, dann hat ihr die Arbeit auch Spaß gemacht, trotz des Stinkens. Nicht wegen des Stinkens, sondern trotzdem. Weil Gott ihr innerlich diese Freude gegeben hat. Und das hat dann wieder Gespräche mit den anderen Krankenschwestern gegeben, die eben danach gefragt haben, wie das denn so möglich ist. Hier merken wir, da ist diese Freude, die Jesus hier anspricht, wenn wir in seiner Gegenwart leben. Und während wir so in der Freude sind, wie bei einer Hochzeit, dann kann man auch nicht fasten. Jesus, der Bräutigam, die pharisäischen Regeln, während der Hochzeit darf man nicht fasten. Deshalb nimmt Jesus das hier als Anlass dafür. Und das ist für die Pharisäer ein plausibler Einwand. Dann steht, es werden aber Tage kommen, da wird der Bräutigam von ihnen genommen sein, dann werden sie fasten in jenen Tagen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist damit eigentlich ganz genau gemeint? Ist damit gemeint, dass Jesus gestorben ist, also er wird von ihnen genommen werden, weil er hingerichtet wird? Das wäre theoretisch möglich. Es wird hier nicht eindeutig gesagt. Ich persönlich habe eher den Eindruck, dass hier die Zeit damit genannt wird der Gemeinde. Das heißt nicht, dass es in der Gemeinde keine Freude mehr geben wird, aber es ist nicht mehr die unmittelbare leibliche Gegenwart Jesu, in der wir leben heute. Und deshalb gibt Jesus einerseits bei dem Austreibung der Dämonen und hinterher bei den Beispielen der Apostelgeschichte den Hinweis darauf, dass die Gemeinde auch gefastet hat. Und wenn Jesus sagt, sie werden fasten, dann, wenn ich nicht mehr bei ihnen bin, er sagt an einer anderen Stelle, wenn ich nicht mehr bei ihnen bin, sende ich ihnen den Tröster. Und damit meint er ja auch die Sendung des Heiligen Geistes. Und das heißt die Gründung der Gemeinde. Gehe ich davon aus, dass er hier nicht in erster Linie auf seinen Tod anspielt, sondern auf die Zeit, wenn er beim Vater im Himmel ist und dort unsere Ankunft vorbereitet, unsere Wohnungen vorbereitet, dass wir während dieser Zeit auf der Erde nicht nur fasten, aber eben auch fasten. Übrigens wurde in der frühen Kirche das dann übernommen und so hat die frühe Kirche auch Fastentage fest eingesetzt. Und zwar haben sie gesagt, im Gegensatz zu den Juden, das wollen wir ja bewusst nicht, wie die Juden das machen, eben Montag und Donnerstag, haben sie gesagt, am Mittwoch und am Freitag. So ein kleines bisschen ist ja noch übrig geblieben davon. Ihr kennt das vielleicht. Was gibt es denn noch so übrig gebliebenes von diesen beiden Fastentagen, die es in der frühen Kirche gab? Genau, am Freitag kein Fleisch, denn das war da in der Kirche kein Vollfasten, sondern nur auf bestimmte Nahrungsmittel verzichten als Fasten. Und heute gibt es noch viele Leute, bei uns im Dorf zum Beispiel, die Bauern, die kochen dann immer noch am Freitag ihren Fisch, obwohl sie gar nicht mehr wissen, warum. Das macht man einfach so. Da merkt man, wie das alles zu einer Tradition werden kann, die vollkommen sinnentleert ist. Aber man hat bewusst gesagt, Mittwoch und Freitag fasten und da meinte man schon ein Vollfasten, außer trinken, solange von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang damit. Man hatte niemanden dazu gezwungen, erstmal später war es in der Kirche ein Zwang, man hat das richtig vorgeschrieben, dass man das tun musste. Das war dann in der frühkatholischen Kirche, also wo man dann solche Dogmen eingesetzt hat. Warum denn jetzt wohl, wichtige Quizfrage, warum jetzt wohl am Mittwoch und am Freitag? Ich meine, ein Grund, weil man nicht dieselben Tage feiern will wie die Juden, aber gibt es wohl noch einen anderen Grund. Ganz genau. Am Karfreitag. Was war denn da? Zu einfache Frage, nicht? Das wäre so eine Kindergartenfrage so oder Kinderstundenfrage. Aber da kann jeder dann 100 Punkte bekommen, nicht? Also Karfreitag ist Jesus hingerichtet worden. Und hier sagt man, wenn Jesus stirbt an diesem Tag, da wollen wir uns auch nicht freuen. Da wollen wir durch das Fasten daran gedenken und ein Stück weit mit dem Leiden Jesu identifizieren, das bewusst nacherleben, mit Jesus, so wie die Jünger miterlebt haben, dass Jesus gestorben ist und dann gelitten haben. Die haben dann auch sicherlich kein Festmahl gefeiert an dem Tag, dass sie gesagt haben, da wollen wir fasten am Freitag. Aber warum dann am Mittwoch? Das hat auch damit zu tun. Aber umgekehrt, der Aschermittwoch wurde auf einen Mittwoch gelegt, weil das eben ein Fastentag ist und damit auch ein Trauertag. Man ging davon aus, dass am Mittwoch nachts Jesus von den Hohepriestern verurteilt worden ist. Dass er Mittwochnacht gefangen genommen worden ist, dann geht man davon aus, dass es eben am Donnerstag so einen Prozess gegeben hat und dass er dann am Freitag hingerichtet worden ist. So hundertprozentig gesichert ist das nicht. Könnte auch sein, dass das am Donnerstag gewesen war. Aber jedenfalls in der frühen Kirche ging man davon aus, es war ein Mittwoch. Und so sagte man, die Verurteilung durch den Hohen Rat, das Anfang des Leidens Jesu, einen Tag vorher oder was weiß ich, eineinhalb Tage vorher. Und deshalb wollen wir auch am Mittwoch fasten. Also hier irgendwie ein Stück weit sich an dem Leben oder an dem Leiden Jesu zu orientieren. Da hat man das übernommen. Ja, wir könnten jetzt einfach auch ein bisschen versuchen auszutauschen darüber, wie gehen wir denn dann damit um mit dem Fasten. Das wäre ja der erste Gedanke, den wir hier so ein bisschen haben. Hat jemand da persönliche Erfahrung mit Fasten bisher gemacht? Gar nicht? Ja? Ja. Also Josef sagt, er weiß nicht, wie ich darauf hin, ich sage das mal für alle, damit sie alle mithören. Josef hat nämlich gerade gesagt, für bestimmte Zeit auf bestimmte Dinge zu verzichten, als Opfer, wenn ich das mal interpretiere, Gott gegenüber oder um Gott mehr dankbar zu sein. Und ja, okay. Noch jemanden? Erfahrung damit? Ja. Ja. Übrigens, wenn ihr Kirchengeschichte schaut, dann werdet ihr zahlreiche Personen finden, die es ähnlich gemacht haben, wie du das gemacht hast. Also von John Wesley zum Beispiel sind da solche Sachen bekannt, dass er bewusst gefastet hat. Wie gesagt, es ist nicht gesundheitliches Fasten hier gemeint, sondern religiöses Fasten, was den Nebeneffekt haben kann, auch gesundheitlichen Auswirkungen, aber was in erster Linie die Intensität der Beziehung zu Gott steigern soll. Und die kann das einmal, wie Josef gesagt hat, weil ich bewusst auf etwas verzichte, um mir zu sagen, du hast etwas für mich getan, ich will um deinetwillen auch auf bestimmte Sachen verzichten. Man hatte das auch in der Kirchengeschichte so gehabt, zu sagen, ich faste an diesem Tag und das Geld, was ich dort ausgegeben hätte für das Essen, das gebe ich für das Reich Gottes. Also dass man jetzt gesagt hat, nicht nur Fasten und Beten, sondern auch, dass es eine finanzielle, materielle Auswirkung gehabt hat. Das hatte man in der Kirchengeschichte auch häufiger gehabt. Oder wie du jetzt auch sagst, dass ich einfach mehr Freiraum habe, um zu beten. Ich spare einfach Zeit. Also bei uns gibt es eine Gruppe von Schülern, die das regelmäßig macht, einmal in der Woche auf das Mittagessen verzichten und sich dann während dieser Zeit in der Kapelle treffen, um zu beten. Wir hatten das jetzt insgesamt im Frühjahr gehabt. Da hatten wir dann regelmäßig das Anliegen Gebet für neue Bibelschüler. da meinen wir nicht nur die Zahl von Bibelschülern, sondern dass Gott uns auch die richtigen Bibelschüler schickt. Und das war freiwillig, da wurde natürlich keiner zu gezwungen und man konnte genauso gut essen. Wir haben auch keinen als Heiliger angesehen, der dann hierher kam, auch keine Strichliste geführt, die irgendwo ausgehängt worden ist hinterher, sondern einfach, wer kommen wollte, konnte kommen und dafür beten, aber hier auch bewusst einmal in der Woche eine Mahlzeit zu verzichten und dann diese Zeit zu nehmen für Gebet. Ja, hat noch jemand so Erfahrungen damit gemacht? Bitte? Ja, nach der Auffassung der Kirchenvertreter, die das meinen, sollte das am Mittwochabend gewesen sein. Also sozusagen Abendmahl, dann geht Jesus raus aus der Stadt, geht zum Berg Gethsemane und da wird er am Abend noch gefangen genommen und dann gleich verurteilt, weil das ist eine Nachtsitzung gewesen ist, das lesen wir ja in der Bibel. Nur heute gibt es mehr Theologen, die sagen, das war wahrscheinlich noch gedrängter, noch einiger, das heißt, dass er erst am Donnerstag gefangen genommen worden ist und dann gleich am Freitag ganz schnell hingerichtet worden ist, was eigentlich nach den jüdischen Sitten und Gesetzen verboten war, die durften das gar nicht tun. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt nicht so sehr eine Aussage machen, wie ist das historisch wahr, sondern wollte nur sagen, die Begründung damals hatte man herangezogen, das sei da so gewesen. Heute tendiert man eher dazu zu sagen, das war am Donnerstag. Aber die These, die dahinter steckte bei dieser Festlegung der Tage war, das sei am Mittwochabend gewesen, da sei auch das Passahmahl gewesen und dann sei er an demselben Abend hingerichtet worden. Also nicht hingerichtet, aber gefangen genommen und dann auch verurteilt worden in der Nacht. Ja. Gibt es noch andere Erfahrungen im Umgang mit Fasten? Ja. Okay. Ich wiederhole nochmal für alle, falls jemand nicht mitbekommen haben sollte, du hast eben darauf hingewiesen, ihr habt euch in der Gemeinde gefastet für eine besondere evangelistische Veranstaltung und da konnte sich jeder wie bei einem Gebetskalender sonst eintragen und sagen, ich faste zu dieser Zeit und wahrscheinlich auch beten parallel dazu und wollte dadurch das vorbereiten, eben diese evangelistische Aktion. Ja, das wäre ja so ähnlich, wie wir es auch in der Apostelgeschichte gelesen haben. Und ich denke, das ist zum Beispiel für uns eine Herausforderung, vielleicht diesen Aspekt von Ausdruck von Frömmigkeit Gott gegenüber, von Ausdruck von Hingabe Gott gegenüber neu zu praktizieren, ohne dabei jetzt in die Gefahr der Werkgerechtigkeit zu fallen. Das ist ja immer so eine Lavieren dazwischen. Wir merken, die pharisäische Fasten, das hat Jesus kritisiert, damit wollte er nicht mitmachen. Aber auf der anderen Seite hat er selbst gefastet, hat das aber nicht an die große Glocke gehängt. Und die Jünger haben das auch getan, aber nicht mit dem Eindruck, weil wir jetzt fasten, stehen wir besser vor Gott da oder sind deshalb erlöst da oder deshalb gibt uns Gott noch ein paar Punkte im Himmel, sondern als Zeichen der Hingabe, als Ausdruck der Liebe für Jesus zu fasten oder auch als Ausdruck der Intensität unseres Anliegens Gott gegenüber zu sagen, wenn ich dich darum bitte, ich kann zwar nicht selbst dafür tun, aber ich will wenigstens zeigen, dass mir ernst ist. Und diese Ernsthaftigkeit ausdrücken mit einem Verzicht auf entweder ganze Nahrung oder aus einem Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel. Häufig wird das ja auch in der Kirche praktiziert, in der Zeit vor Weihnachten. Nicht? Wo man sagt, hier war eine feste Fastenzeit. Normalerweise war die ganze Adventszeit Fastenzeit gewesen. Und dann zum Advent hat man richtig gefeiert. Manchmal hat es auch den Effekt, dass wir viel dankbarer plötzlich sind für die Dinge, die Gott uns gegeben hat. Ich erinnere mich an so eine Fastenzeit, wo ich dann nichts gegessen habe und hinterher mich richtig gefreut habe, über Brot zu essen und Wasser zu trinken. Weil plötzlich habe ich, wie nie zuvor, so den Geschmack von Brot richtig mal empfunden. Meistens ist es ja so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dass ich das Brot mehr der Auflage wegen esse und dass ich das, was ich schmecke, ist die Auflage, nicht so sehr das Brot. Aber hier habe ich dann bewusst angefangen, nach ein paar Tagen fast noch langsam wieder angefangen zu essen, Wasser getrunken, habe ich gemerkt, oh, Wasser schmeckt ja richtig gut. Da muss man keine Fanta und keine Cola und keinen Tee und keinen Kaffee, sondern Wasser kann richtig gut schmecken und genauso auch das Brot, nicht einfach nur so Brot. Also das kann einen Nebeneffekt haben, plötzlich wieder neu dankbar zu sein für den Überfluss, den Gott uns geschenkt hat, wenn wir eine Zeit lang auf Nahrung verzichten. Also ich meine, mit dem Wasser sollte man das keine 40 Tage lang machen, nicht? Denn dann wird man wahrscheinlich schon im Himmel sein. Aber mit dem Essen kann man das ja auch eine längere Zeit. Ja, noch eine Erfahrung. Ich glaube, hier hinten hatte sich gerade noch jemand gemeldet. Ist das so gewesen oder habe ich mich da vertan? Ja, natürlich. Also dieses Fasten der Bibel ist zuerst einmal das Verzichten auf Nahrungsmittel, aber dieses Prinzip können wir sicherlich auch übertragen auf das Verzichten, wie du es sagst, auf ein Hobby, auf irgendwas, was uns lieb ist. Und da weiß ich ein Beispiel, vor etwa einem Jahr habe ich ein Seminar gehalten in einer Gemeinde hier in der Nähe, in Lage, und zwar über den Umgang mit Medien, so Umgang mit Fernsehen und so. Und die Gemeinde hat am Ende des Seminars ganz spontan gesagt, wir wollen jetzt einen Monat Fernsehfasten bei uns in der Gemeinde machen. Und die Zeit dann, die wir sonst vom Fernseher sitzen, für Gebet nutzen. Das war für die Gemeinde, ich habe hinterher gefragt, eine ganz tolle Erfahrung. Haben sich alle selbst zu verpflichtet, zu sagen, begrenzte Zeit, wir verzichten darauf. Das wäre so eine Anwendung von dem, was du sagst, auf irgendwas verzichten, was uns sonst lieb und wert ist. Nicht? Also wenn man halt Fernsehen sieht. Nicht? Weil für jemand anders wäre das vielleicht, dass ich sehe nicht Fernsehen, ich surfe da nur im Internet, dann wäre es halt vielleicht mein Internetfasten oder sowas. Nicht? Dann daran angepasst, ja. Okay. Dann werde ich noch, wir werden wahrscheinlich jetzt nicht mehr alles besprechen, aber wir kommen vielleicht noch zu dem zweiten Teil bis Ende des Kapitels 5 und da kommt noch ein ganz neuer Gedanke hinein. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen. Niemand setzt einen Lappen von einem neuen Kleid auf ein altes Kleid, sonst zerreißt er auch das neue und der Lappen von dem neuen passt nicht zu dem alten. Hier fängt Jesus an zwei Beispielen, nämlich einmal dem alten und dem neuen Kleid und dem alten und dem neuen Schlauch, zu zeigen, welches Verhältnis es zwischen alt und neu gibt. Und das, was Jesus dadurch ausdrücken will, ist ja die alte Lehre und die neue Lehre. Nämlich das, was vorher gerade vorkommt, die Lehre der Pharisäer, du musst dann fasten, und die Lehre Jesu, du brauchst dann nicht fasten. Also zumindest nicht an diesen Tagen und auch nicht unter den Umständen, wie die Pharisäer das gefordert haben. Das ist also das, was Jesus hier versucht, ein bisschen zu erklären. Und das erste Bild, was er ja hat, ist das von einem Kleidungsstück. Er nimmt hier also ein Beispiel aus dem Alltagsleben. Der Alltagsleben, das kannte jeder. Heute ist das ja manchmal so eine Wegwerfgesellschaft. Wenn irgendwo eine Hose kaputt ist, schmeißt man sie weg. Also ein moderner Mensch könnte das nicht mehr verstehen. Aber vielleicht erinnert ihr euch daran, früher gab es das einmal, dass man Sachen, die kaputt waren, gepflegt hatte. Also einen Flicken drauf oder genäht hatte oder so. Und das ist das, was wo Jesus hier anspricht. Da konnte man nicht einfach in den Supermarkt gehen und was Neues kaufen, sondern da hatte man das dann gepflegt. Und das nimmt Jesus hier drauf. Und jetzt sehen wir sicherlich alte Kleider, also Unterschied zwischen alten und neuen Kleidern sind, alte können mürbe sein, weil man das häufig gewaschen hat. Und das war ja früher nicht mit irgendwie Weichmacher und flauschig wie mit Perwoll, sondern das war dann einfach im Wasser. Und wenn das noch ein bisschen kalkiges Wasser war, dann wurde das richtig so etwas brüchig und mürbe, das Gewebe, wenn man es wieder gewaschen hat. Deshalb hier auch der Unterschied zwischen dem alten Kleid, dem alten Schlauch hinterher auch und dem neuen Kleid dabei. Im Vergleich zu den Parallelstellen, die wir in Matthäus Kapitel 6 und in Markus Kapitel 2 haben, verschärft Jesus an dieser Stelle seine Aussage noch. Er spricht nämlich nicht nur von der Untauglichkeit des neuen Flicken für das alte Kleid, sondern er verschärft das noch sogar. Er sagt nämlich hier etwas ganz Verrücktes. Niemand nimmt einen Lappen von einem neuen Kleid und setzt es aufs alte. Stellt euch vor, ihr geht jetzt irgendwo und kauft euch da als Frau ein neues Abendkleid. Und das kostet dann, was weiß ich, jetzt 200 Euro. Und dann geht ihr nach Hause und dann fällt euch auf, dass an eurem Arbeitskittel, da ist ein Loch drin, also zerschneidet ihr euer neues Abendkleid und setzt dann den Flicken auf das Arbeitskleid drauf. Würdet ihr sowas machen? Also die Frage, die Jesus hier stellt, ist ja eigentlich rhetorisch. Das ist ja vollkommen klar. Auch die Zuhörer damals würden sagen, so verrückt kann doch gar keiner sein, das zu machen. Aber Jesus benutzt ja ein Bild, um wieder das Verhältnis von alt und neu zu zeigen. Denn was jetzt eigentlich dahinter steht, ist ja der Ärger der Pharisäer an der scheinbar neuen Lehre Jesu. Jesus kommt mit einer neuen Lehre und sagt, nein, nein, so wie ihr das lehrt, ist das falsch. Das müsst ihr anders machen. Und da sagt er, so ist das auch. Da kauft jemand ein neues Kleid, das ist die Lehre Jesu. Und jetzt wollt ihr ein Stück aus meiner Lehre herausschneiden und wollt sie auf eure alte Lehre draufkleben. Das heißt, er will die Pharisäer ermahnen, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann müsst ihr erstmal alles, was ihr als System aufgebaut habt, über Bord werfen. Das taugt jetzt nichts. Ihr könnt euch nur ganz auf mich einlassen oder gar nicht. So eine Stückelei, die bringt es nicht. Ihr könnt nicht versuchen, durch eure Gesetzesfrömmigkeit und noch mit ein paar Anleihen meiner Lehre in den Himmel zu arbeiten. Das geht nicht. So, entweder folgt ihr mir nach, dann zieht ihr das neue Kleid ein, oder ihr bleibt halt in eurem alten Verschlissenen. Ja, aber dann habt ihr nichts mehr mit mir zu tun. Dann geht eure Sache nach, dann braucht ihr mich nicht. Dann gehört ihr zu diesen scheinbar Gesunden, oder zumindest die sich einbilden, gesund zu sein, die auf die Botschaft Jesu nicht angewiesen sind. Also, das ist hier noch verschärfend bei Jesus dazu. Illustration von dem Gegensatz der Lehre der Pharisäer. Und manches Mal kann ja das auch ein Problem unserer Tage sein. Also einmal dieses mit dem Kleid kann man ja direkt übertragen. Heute spricht man ja von Multikulti oder von Patchwork Familie oder Patchwork Religiosität. Und das ist ja genau damit gemeint. Da sagt einer, da traf ich einen, der sprach zu mir und sagte, er sei zen-buddhistischer Christ. Ja, das ist genauso Patchwork, nicht? Das heißt, ich nehme von dem einen Kleid ein bisschen, was mir passt, ein Flicken und von dem anderen Kleid ein Flicken. Also erstmal mit dem zen-buddhistischen, das kann eigentlich passt gar nicht zum christlichen Glauben. Weil der Zen-Buddhismus, oder Zen-Buddhismus, der geht eigentlich davon aus, dass es gar keinen Gott gibt. Ich stelle mir die Frage, ja, wie geht denn das? Dann glaube ich, also es gibt keinen Gott, und dann glaube ich aber als Christ doch, dass es einen Gott gibt, und dann meine ich den Gott durch Meditation zu erreichen, und auf der anderen Seite geht das christlich gar nicht. Ich habe mit dem Mann gesprochen, ihn versucht davon zu überzeugen, dass das nicht geht, dass er sich entscheiden muss, entweder Zen-Buddhist oder Christ dabei. Er ist hinterher etwas ratlos weggegangen, hat sich nicht bekehrt, vielleicht irgendwann später, kann ja sein. Also wenn ihr dem mal begegnet und erinnert sich daran, freue ich mich darüber, dass das dann doch vielleicht noch Früchte getragen hat. Ja, manchmal gibt es das so, nicht? Also ich erinnere mich, ich glaube, es war im letzten Jahr, da war in der Freizeit eine junge Familie aus der Nähe von Stuttgart, und da war ich vor einigen Jahren, man biete ich ein bisschen zu einer Evangelisation, und da hatte ich mit einem Mann gesprochen, so abends lange diskutiert, da habe ich am Ende gedacht, ah, wie frustrierend. Stundenlang uns unterhalten, alles nichts gebracht, denn der wollte sich einfach nicht bekehren. Und dann bin ich dann abgereist und bin nach Hause gefahren, und dann Jahre später kam die hier zu einer Freizeit, und dann hat die Frau mir erzählt, die war damals schon gläubig, ja, ein paar Tage später, da hat er sich entschieden, und die Gespräche, die du damals geführt hast, die waren ganz wichtig dafür, dass er sich entschieden hat. Das ist ja toll, nicht, im Nachhinein noch zu hören, wie Gott sowas gebrauchen kann. Das kann uns dann manchmal Mut machen, auch mal mit Leuten zu sprechen, wo wir erst einen Anschlag haben, das bringt nicht so viel. Naja, jedenfalls, das war bei dem zen-buddhistischen Christ. Und was ich hier sagen wollte, dieses mit dem alten Lappen und mit dem neuen Lappen, das ist eben wie diese Patchwork-Religiosität. Und das geht nicht, will Jesus uns sagen. Entweder folgst du Jesus ganz nach, entweder richtest du dich nur nach der Bibel, oder du lässt es ganz sein. Wenn du eine persönliche Religiosität machst und sagst, naja, das aus der Bibel passt mir nicht, und so radikal wie Jesus da ist, nein, das kann ich auch nicht vertragen, und Frauenfrage interessiert mich schon gar nicht, da bin ich heute modern, und Frage der Homosexualität, das ist auch altmodisch, da wissen die Mediziner heute besser Bescheid, und ja, ganz so ernst, dass alle verloren gehen, die Jesus nicht kennen, nein, die armen Muslime, die werden doch auch errettet, die glauben doch an denselben Gott. Wenn du solch eine Religion vertrittst, dann ist das vielleicht eine schön humanistische Religion, hat aber mit christlichem Glauben und der Botschaft Jesu nichts mehr zu tun. Das heißt, hier will Jesus sagen, du kannst nicht die Sache Jesu zerschneiden, neu zusammenflicken und dir eine eigene Religion machen. Entweder nimmst du das als Block, das ganze neue Kleid Jesu, oder eben nicht. Das ist ja auch der große Streitpunkt, der dann wieder aufgerührt wird im Galaterbrief, wo es da ja darum geht, ihr habt so gut angefangen, aber warum hast du euch so bald verführen lassen, zurück unter das Gesetz? Ihr wurdet errettet durch Gnade, und jetzt versucht ihr wieder ein neues Kleid zusammenzuflicken, indem ihr doch noch ein paar Gesetze einhaltet. Da sagt Jesus, das geht nicht. Und das ist natürlich Herausforderung, wo jeder von uns sich selbst überprüfen muss, wo sind wir vielleicht dabei, die Botschaft Jesu zu verändern, indem wir irgendwie so ein bisschen Zeitgeistüberzeugung noch hinein, oder sagen, das ist aber unbedingt mein Hobby, das ist unbedingt mein Interesse, das muss damit reinkommen. Und dann mache ich mir eine selbst zusammengeschusterte Religion, die aber nicht mehr im Einklang ist mit Jesus. Und da gibt es fromme Erklärungen dafür, sagen wir, das ist altmodisch und das passt heute nicht, und Jesus will aber das Gute und das ist für mich nicht gut, oder Jesus will, dass ich mich freue und darüber freue ich mich nicht, also tue ich dann doch das Gegenteil oder sonst irgendwie etwas. Und das klappt nicht, das will uns Jesus hier deutlich sagen, damals den Pharisäern und uns heute. Darüber hinaus kann es natürlich auch, hat es noch einen anderen Aspekt, nämlich wenn ich jetzt das neue Kleid Jesu, was hier das neue ist, die neue Lehre annehme, dann bedeutet ja auch, dass ich die alte ausziehen und weglegen muss. Das ist ja klar. Also er zeigt den Pharisäern, hier habt ihr eure alte Lehre, hier ist die neue, ihr könnt die alte nicht flicken mit meiner, ihr könnt bei der alten bleiben, aber dann werdet ihr nicht errettet. Ihr werdet ja nur errettet, wenn ihr Jesus nachfolgt. Aber wenn wir zu Jesus kommen, dann müssen wir das Alte über Bord werfen. Dann müssen wir die Regeln über das Fasten über Bord werfen. Dann müssen wir, wie im nächsten Kapitel kommt, die Sabbatlehren über Bord werfen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Und hier ist manchmal für uns die Frage, hängen wir möglicherweise irgendwo an alten Traditionen fest, die uns so liebgewonnen sind, dass sagen wir, das muss sein. Das war schon bei meiner Großmutter so, und das war bei meiner Mutter so, und das ist heute auch bei mir oder beim Großvater halt, nicht? Bei uns in der Gemeinde darf nur predigen, wer ein Bäffchen anhat. Oder so. Ja, ich meine, ihr wisst vielleicht nicht, was das ist, nicht? Aber ich sprach mal in Süddeutschland mit einem Christen, der aus der evangelischen Kirche kam, und da hatte der Pastor einmal gepredigt, so einfach im schwarzen Anzug, mit Krawatte, und dann sagte dieser Christ, der war wirklich Christ, überzeugt davon, er konnte sich nicht auf die Predigt konzentrieren, weil ein Pastor, ein Pfarrer in der evangelischen Kirche, der muss einen schwarzen Talar und hier ein Bäffchen, das ist dieser weiße Kragen mit den zwei zweiten Stücken, die hier runterhängen, zwei muss das sein. Und dann müssen wir sagen, dieses Bäffchen ist nicht schlecht. Und der Talar ist auch nicht schlecht, den kann man schon tragen. Aber wenn mir das so lieb ist, dass ich dann plötzlich nicht mehr auf die Predigt hören kann, dann ist mir diese Tradition, wie bei den Pharisäern, über das Wort Gottes gestellt worden. Dann habe ich da neue eigene Traditionen und Regeln, die über das Wort Gottes stellen. Und das gibt es auch in freien Gemeinden, das gibt es nicht nur in der evangelischen oder katholischen Kirche, das gibt es auch in freien Gemeinden, wo dann lange über irgendwelche persönliche, liebgewonnenen Traditionen diskutiert wird. Und dann kommt da irgendetwas Neues, was vorgeschlagen wird, und dann sagt man, das gab es bei uns noch nie, das kann nicht eingeführt werden, das kann man nicht machen. Und das ist nicht unbedingt im Sinne Jesu. Das heißt auch nicht, dass wir jeder modernen Trend nachlaufen sollen. Sagen müssen, oh, jetzt gibt es den christlichen Trend, jetzt muss man unbedingt Willowkrieg sein. Oder jetzt gibt es Leben mit Vision, nicht oder Kirche mit Vision, oh, jetzt müssen wir unbedingt Saddleback sein. Oder jetzt müssen wir irgendwas anderes sein. Das heißt nicht, dass ich gegen Saddleback bin, auch nicht gegen, dass ich gegen Willowkrieg bin, nur, dass ich dagegen bin, dass wir dann als Christen irgendwelchen Moderichtungen nachlaufen, nur weil es gerade Mode ist. Das ist dann blöd. Das ist auch nicht geistlich. Aber umgekehrt heißt es eben auch nicht, dass wir irgendwie nur an alten Dingen festhängen wollen sollen, so wie die Pharisäer das um jeden Preis getan haben. Nun, wir kommen zu Vers 37, und er sprach zu ihnen, also das ist jetzt das mit den Lappen ja gewesen, und jetzt die Frage, niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, denn sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen, der wird verschüttet und die Schläuche verderben. Und das ist hier ungeeignet. Wein war damals ein Alltagsgetränk. Wein trank man nicht nur, um sich zu betrinken. Auch Jesus hat Wein getrunken, was das alle Leute getan haben. Denn um einigermaßen sicher zu gehen, dass Wein, dass das Getränk desinfiziert war, hatte man meistens Wein mit Wasser vermischt, was sich relativ sicher, dass es desinfiziert hatte. Allerdings eine relativ geringe Zahl von Alkohol, also eine geringe Prozentzahl von Alkohol. Und das trank man zu jedem Essen. So war Wein, genauso wie das Kleid, ein Begriff aus dem Alltag, nicht nur ein Beispiel für die Säufer gewesen. Und man hatte damals den Wein nicht in Flaschen abgefüllt, meistens auch nicht in Fässer, sondern entweder in Tonkrüge. Das lesen wir ja zum Beispiel bei dem Weinwunder von Kana, da sind das ja die Krüge. Oder man hat es in Schläuche gefasst. Diese Schläuche waren allerdings nicht, so wie ihr es heute kennt, so Gartenschläuche oder sowas gewesen, sondern man hatte da normalerweise aus Tierhäuten, aus Leder, dickere Schläuche gehabt, die man an die Wand gehängt hat, über ein Pferd legen konnte, wenn man sie transportiert hatte. Der Vorteil war da gewesen, dass da die Gase raus diffundieren konnten. Denn Wein hatte man damals nicht wie heute hergestellt, indem man es eine Zeit lang im Fass gereift hat, sondern man hat den Most sozusagen genommen, man hat das kleingerückt da reingesetzt, das war es noch nicht richtig Wein, dann hat man das in Schläuche verfüllt und dann fing es da an zu gären. Wenn ihr es wisst, gären bedeutet, dass das sich ausweitet, dass da Gase entstehen. Ein Teil der Gase konnte durch das Leder herauskommen. Aber wenn ihr jetzt einen alten Schlauch habt, das heißt, wenn ihr mal altes Leder seht, das ist brüchig, das ist nicht mehr so schwer, das ist schwerer zu biegen. Und alter Schlauch heißt, der hat sich ja schon mal gedehnt, da war früher schon Wein drin gewesen. Wenn ihr da jetzt frischen, jungen Wein reintut, der dann anfängt zu gären, dann zerplatzt das, vollkommen ungeeignet, und dann wird der ganze Wein zerschüttet. Hier nimmt Jesus ein anderes Beispiel aus dem Alltag, aber um dieselbe Aussage zu unterstützen, nämlich die Aussage, das Alte und Neue verträgt sich nicht miteinander. Das, was ich euch bringe, ist das, was euch Gott heute offenbaren will, das, was er euch jetzt weitergeben will. Und das könnt ihr nicht einfach in die alten Schläuche reinschütten. Jetzt habt ihr euren Priesterdienst, eure Synagogen, euren Opferdienst. Das passt nicht dazu, was ich euch sagen will, sondern das ist die neue Lehre, das ist das, was Gott euch neu sagen will. Und deshalb braucht ihr dafür auch neue Schläuche. Und Schläuche ist hier das, was den eigentlichen Inhalt ummantelt. Das sind die neuen Traditionen, die neuen Verhaltensweisen, so wie die neuen Schläuche. Der Wein ist ja hier in dem Gleichnis für die Lehre, die Jesus bringt. Alte Lehre, neue Lehre. Und hier die Schläuche für das, wie die sich ausdrücken, das, was man nach außen sieht. Deshalb, sondern neuer Wein soll mit neuen Schläuchen gefüllt werden. So bleiben beide miteinander erhalten. Etwas schwierig für uns ist jetzt natürlich dann der Schluss. Und niemand, der Alten trinkt, will sogleich Neuen. Denn er spricht, der Alte ist besser. Diese Sache können wir jetzt doppelt verstehen. Wir müssen uns hier nämlich die Frage stellen, will Jesus eine objektive Aussage darüber machen, dass der alte Wein tatsächlich besser ist? Oder will er einfach bloß sagen, die Leute meinen prinzipiell, der sei besser? Es sind beide Aussagen möglich. Ich möchte euch eine Deutung für beide vorstellen, weil man eben nicht hundertprozentig genau sagen kann. Aber ich sage euch auch, zu welcher ich mehr tendiere, aber es sind beide möglich. Nehmen wir einmal an, Jesus will jetzt nur sagen, ihr meint, der alte Wein sei besser. Das wäre naheliegend, weil er ja vorher vom Alten spricht als dem, was die Pharisäer lehren. Übrigens müssen wir hier auch im Kopf haben, dass ja die Fastengebote, die Pharisäer gehabt haben, wie auch die Sabbatgebote, nicht aus dem Alten Testament stammten. Also wir dürfen nicht den Fehler begehen, wie ihn manche Theologen begehen, zu sagen, Jesus sei gegen das Alte Testament. Nein, gar nicht. Denn die festen Fastentage, nämlich Montag und Donnerstag, sucht man die im Alten Testament, stehen gar nicht drin. Das sind zusätzliche Lehren. Jesus wendet sich hier gegen die Lehre der Alten, das heißt nicht gegen die Lehren der Alten in der Bibel, sondern gegen die Lehren der alten Lehrer der Pharisäer. Die haben sich berufen auf die Lehre der Alten, das war aber nicht die Bibel gemeint, sondern die Lehren ihrer Vorfahren, der Rabbinen. Gegen die wendet sich Jesus. Und das ist das, was auch mit alten Wein meint. In dem Zusammenhang müssen wir nur die Einleitung zu der Bergpredigt lesen. Da sagt ja Jesus, ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Da sagt er auch, wer eines dieser kleinsten Gebote durchstreicht, wird der Letzte sein im Himmelreich. Also das sagt Jesus, will nicht das Alte Testament aufheben. Er will es erfüllen, er will den Menschen die wahre Bedeutung des Alten Testaments vor Augen führen. Das ja, aber nicht auflösen. Sondern da, wo er sich gegenwendet, ist die Missinterpretation, den religiösen Rahmen, den die Pharisäer aufgebaut haben. Und wenn wir das also so verstehen, dass das Alte jetzt die Lehre der Pharisäer ist, dann würde das bedeuten, derjenige, der den Alten schmeckt, der findet ihn besser. Ja, das kann ja jeder von uns nachvollziehen. Ihr seid irgendwo groß geworden in einer Familie. Das ist ja manchmal den Streitpunkt, den es auch zwischen Ehepaaren gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man sagt das zwar nicht immer, aber meistens, ob du das Fenster offen hast oder zu hast, ob du den Kaffee mit viel Milch oder mit wenig Milch trinkst, viele dieser Sachen, oder wie du deine Sachen aufräumst oder wo du deine Socken liegen lässt, vieles hast du von zu Hause aus deiner Herkunftsfamilie mitgenommen. Die haben das früher so mal, oder Kindererziehung, nicht? Viele fanden so, ja, das muss streng sein, weil du vielleicht damals die Strenge deiner Eltern positiv erlebt hast. Der andere, der hat das vielleicht negativ erlebt und macht gerade den Gegenteil, aber auch nicht aus objektiver Sicht, sondern gerade entgegengesetzt wegen der Erfahrung, also hier auch das Alte. Viele Traditionen, die wir übernehmen in der Gemeinde, das haben schon unsere Vorfahren so gemacht, das machen wir auch so. Also es könnte sein, derjenige meint einfach, es sei besser, das schmeckt so süß, das ist so toll. Diese Lieder, die vor 500 Jahren gedichtet worden sind, die sind so toll und die haben schon meine Urgroßväter gesungen und die sind doch so erfüllt und dieser moderne Quatsch da mit diesen Liedern so leicht und oberflächlich und sowas kann man doch nicht singen. So zum Beispiel, nicht? Und das heißt nicht, dass die alten, ich will jetzt nicht sagen, dass die alten Lieder tatsächlich schlecht sind, aber man hat plötzlich den Eindruck, nur noch das Alte bringt es, nur noch das, daran müssen wir festhalten, das schmeckt besser. Und hier will Jesus sagen, dann damit, das ist nur eine Einbildung, das scheint dir nur so. Das wäre die eine Deutung. Mir scheint allerdings die zweite richtiger, denn tatsächlich ist es so, dass meistens der alte und gereifte Wein tatsächlich der bessere ist. Zumal bei den damaligen Keltermethoden. Ich habe euch ja gesagt, man hat das zerstampft, in die Schläuche reingetan und wer den trinkt, das wäre ja heute so der frische Wein, so der Most oder so etwas, wonach schmeckt der denn? Der schmeckt nicht nach Wein, der schmeckt vielleicht gut, aber der schmeckt nicht nach Wein. Und umso länger man den gehe, umso länger man den stehen, der ist so ein alter Jahrgang, der hat dann ein richtiges Aroma entfaltet, der normalerweise. Und deshalb gehe ich davon aus, Jesus meinte tatsächlich, dass der alte Wein besser ist. Aber wie jetzt die Verwirrung? Dann bedeutet also, will Jesus sagen, dass die alte Lehre der Pharisäer besser ist? Nein, das glaube ich dabei auch nicht. Sondern ich habe hier den Eindruck, dass Jesus sagen will, dass die Lehre, die Jesus bringt, die noch ältere ist. So ähnlich argumentiert mich interessanterweise Paulus im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 17, 18 und 19. Da sagt er nämlich, die Gnade war ja schon vor dem Gesetz da. Denn Abraham wurde doch schon erwählt aus Gnade. Und da wurde ihm gesagt, unter dir sollen gesegnet werden, in deinem Nasamen sollen gesegnet werden alle Völker. Und das war doch schon bevor das Gesetz unter Mose gekommen ist. Ich habe den Eindruck, hier will Jesus so hinten herum noch mit sagen, ja, das Alte ist besser, aber das, was ich euch bringe, das ist ja tatsächlich die Botschaft Gottes, die schon von Anfang der Welt an bestanden hat. Und das, was ihr hier macht, das ist gerade mal 200 Jahre alt und ihr meint jetzt, das sei der letzte Schluss der Wahrheit. Und das ist nicht so. Dass Jesus also hier mit dem Alten, was die sie meinten als Alte, zeigen will, das, was ich euch bringe, das ist sowohl das ganz Junge, weil es sich jetzt in mir offenbart wird, aber es ist gleichzeitig auch das, was schon von Anfang an gewesen war, was Gott schon von Anbeginn der Welt und spätestens eben seit Abraham offenbart hat. Ich vertrete diese Lösung, einerseits, weil das mit dem alten Wein tatsächlich meistens der alte der bessere war und zweitens, weil Paulus im Galaterbrief genau diese Argumentation auch wählt. Und ich denke, er wählt sie, weil Jesus hier das Vorbild genommen hat, dass er sagt, dass die Gnade ist sowohl alt als auch ganz neu. Und mit diesem Alt und Neu, das ist ja solch eine Sache. Viele von uns, die das Alte schätzen, die sich vielleicht als konservativ ansehen, in vielerlei Hinsicht, das hat ja manches für sich. Wir müssen ja nicht alles Gute, Bewährte über Bord werfen. Aber manchmal kann es sein, dass wir die Augen verschließen vor viel besseren Lösungen. Da kommt irgendein Junger in der Gemeinde und der wird so lange gebremst, bis er schließlich nichts mehr sagt. Bis er sich anpasst dem gleichmäßigen Trott der Gemeinde. Ich habe das erlebt in einer Gemeinde, auch hier in der Nähe, da war das so gewesen, da waren so ein paar Jugendliche, die waren feurig begeistert, die haben sich getroffen zu beten und dann kamen die Eltern und gesagt, das ist zu radikal und zu extrem, das darf man nicht so machen und nicht so viel beten und nicht so viel treffen und so. Und schließlich, dann gab es eine große Konfrontation und irgendwann haben die aufgehört und dann lebten auch die Jugendlichen, das war wie so ein paar Monate lang, und dann kamen die Jugendlichen auch wieder so in einen normalen Gemeindetrott, Sonntag zum Gottesdienst und zur Bibelstunde und nichts Besonderes, da waren alle zufrieden. Statt umgekehrt dieses neue Feuer der Begeisterung für Jesus, für die Gemeinde zu nutzen und zu sagen, ah, da lassen wir uns mitreißen. Wir als gestandene Christen, 20 Jahre Christen, lassen uns mal mitbegeistern, wieder neu zu beten, neu begeistert zu sein von Jesus Christus. Und manchmal, wenn man das so als neu und ungewohnt empfindet, will man das nicht. Und ich glaube, das ist falsch. So Beispiele aus dem Alltag sind mir in neuer Zeit mehrere begegnet. So hatte ich vor kurzem in der Zeitung gelesen, da gab es eine Aktion, Jugend forscht, kennt ihr ja auch, nicht? Und da gab es so eine Gruppe von Jugendlichen, die haben so ein Mauterfassungssystem entwickelt. Ganz billig und ganz günstig und es funktionierte sogar. Ja, das war natürlich sehr peinlich, nicht? Für Daimler Chrysler und Telekom und so weiter. Und ein paar Wochen später habe ich gedacht, das gibt es ja gar nicht. Wir haben scheinbar schon ab und zu mal ganz geniale Jugendliche. Da wurde ein ostdeutscher Jugendlicher auf einen internationalen Wettbewerb ausgezeichnet. Ich habe gedacht, das gibt es ja wirklich nicht. Der hat aus herkömmlichen Mitteln, die es so im Elektronikbaumarkt gibt, ein Elektronenmikroskop zusammengebastelt für einen Gegenwert von etwa 40 Euro. Und wenn ihr mal bei der Universität ein Elektronenmikroskop kauft, ein gutes, dann merkt ihr, das kostet häufig über 100.000 Euro. Und da muss man wieder sagen, die Leute waren natürlich total verblüfft. Er wurde gleich nach Amerika eingeladen und so weiter. Und jetzt versucht man, diese Sachen zu übernehmen. Und da wieder, so manchmal können Leute, die ganz neu, unbedarft einen Blick auf biblische Wahrheiten werfen, die können uns neu etwas eröffnen. Wir sollten durchaus auch offen sein für Neues, nicht Neues um jeden Preis, aber auch nicht Altes um jeden Preis. Wir sollten dazu bereit sein, dass Gott uns, wenn wir 90 sind, wenn Gott uns das schenken soll, immer noch neue Sachen aus der Bibel offenbaren kann. Wir sollten nicht darauf beharren zu sagen, ich bin der beste Christ, weil ich schon bei dem geblieben bin, was ich vor 30 Jahren vertreten habe. Wenn es die Bibel sagt, okay. Aber manchmal ist es so, dass wir die Bibel bloß noch durch eine Brille lesen. Bloß noch durch die Brille, die wir irgendwann mal vor 20 Jahren aufgesetzt haben und nicht mehr bereit sind, neue Wahrheiten zu erkennen. Also mir geht es so, ich habe in den letzten Jahren einige Sachen neu erkannt, wo ich früher immer einer bestimmten Überzeugung gewesen bin, bis mich die Bibel, das Lesen der Bibel, das Gespräch mit anderen eines Besseren belehrt hat. Und ich hoffe, dass ich das nicht verliere, auch bis ich 90 bin, wobei ich nicht erwarte, 90 zu werden, weil ich hoffe, dass Jesus vorher wiederkommen wird. Aber rein theoretisch versuche ich mich schon darauf vorzubereiten, falls doch wieder alle Erwartungen das so weit kommen, dass ich dann noch bereit bin, da flexibel zu sein. Die Erfahrung, die ihr sicherlich auch gemacht habt und die wir ja gerade nicht wollen, ist, dass manche ältere Menschen, älter im Glauben und älter im Leib, dann wirklich so innerlich gar nicht mehr flexibel sind. Du erzählst denen irgendwas und dann sagen sie, aber es ist doch so. Und dann erzählst du noch was und dann es ist doch so. Das fand ich so erschreckend im Geriatriespital, in dem ich gearbeitet habe, habe ich manche Leute dann so vom Glauben erzählen wollen und dann hatten sie mich erzählen lassen, ich habe nachher den Eindruck, die haben nichts zugehört. Und ich habe auch so den Eindruck gehabt, du bereitest dein Alter jetzt vor, nicht erst mit 80 oder 90, sondern jetzt, wie du jetzt lebst, wie du jetzt bereit bist, dich von Gott verändern zu lassen, wie du jetzt bereit bist, Neues zu hören und aufzunehmen, so wird es auch im Alter sein. Wenn du das jetzt nicht tust, wirst du es auch mit 80 nicht tun. Ja, an dieser Stelle, auch wenn wir nicht alles geschafft haben, werden wir einen Einschnitt machen. Und ich erinnere daran, dass all diejenigen, die hier noch etwas singen wollen, herzlich eingeladen sind, das mit Johannes gleich zu tun. Ich möchte aber vorher noch einmal mit euch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, wie du mit Liebe und auch ganz anschaulich damals den Pharisäern und den Jüngern des Johannes vor Augen geführt hast, welchen Stellenwert deine Lehre hat im Vergleich zu der Lehre der Pharisäer. Wir danken dir dafür, dass wir keinem Zwang und Druck ausgesetzt sind, fasten zu müssen, bestimmten Tagen eine äußerliche, formale Werkgerechtigkeit zur Schau tragen zu müssen, aber dass du uns diese Möglichkeit gegeben hast, um unsere Liebe dir gegenüber auszudrücken. Wir möchten dich bitten, dass du uns zeigst, wo es vielleicht mal dran ist, Zeit für dich zu investieren, auf Nahrung oder irgendwas anderes zu verzichten, um mehr Zeit für dich zu haben, mehr Zeit für dich zu investieren. möchte dich auch bitten, dass bei dieser Frage, wie wir mit Alten und Neuen Testament umgehen, wie wir mit alten Lehren und alten Traditionen und Neuen umgehen, dass du uns deutlich zeigst, wo alte Dinge sind, an denen wir festhalten sollen, weil sie wirklich gut für uns sind und weil sie auch gut für andere sind. Dass du uns aber auch darauf aufmerksam machst, wo bloß liebgewonnene Traditionen, wo Dinge, mit denen wir groß geworden sind, aber die nicht unbedingt nötig sind, dass wir nicht darum kämpfen, keinen Streit in die Gemeinde hineintragen oder mit Geschwistern, sondern dass wir bereit sind, uns da auch Neues einzulassen auf das, was du uns zeigen willst. Amen.